Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört, wer hat den Gürtel mit der Dezemberausgabe? Es ist zwar schon, man hört es vielleicht an unseren Stimmen, Anfang Januar. Wir sind in der frischen Silvesternacht extra für euch aufgestanden, um nochmal diesen Podcast aufzunehmen über die wichtigsten Spiele im Dezember. Und natürlich wollen wir auch noch wissen, wer sich den Champion-Gürtel im November geholt hat und gegen wen dann dieses Spiel antreten muss. Und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine. Ich bin Manuel Fritsch, sondern bei mir ist Christian Schiffer und Christian Alt. Schönen guten Morgen.
Moin, moin.
Guten Morgen.
Das ist so richtig dieser SWR1-Podcast heute. Die sonoren alten Männer mit ihren bassgeboosten Stimmen heute.
Ja, ja. Ganz natürlich. Und da sind sie wieder.
Sie wünschen, wir spielen.
Hier ist Boy George.
Sehr schön. Genau, Stalker hat gewonnen, Stalker Heart of Chernobyl hat sich den Novembergürtel geholt und tritt jetzt gegen die Dezemberspiele an, die wir für euch natürlich wie immer kurz resümieren und zusammenfassen, bevor ihr sie dann im Forum voten könnt oder entscheiden könnt auf community.wasted.de, welches Spiel sich dann den letzten wichtigen Champion-Gürtel des Spielejahres 2024 holt, bevor wir dann im Forum ebenfalls euch fragen, was dann der Jahresgürtel ist. Das alles hört ihr dann in der nächsten Folge. Und bevor wir jetzt zu den Spielen des Monats kommen, noch ein bisschen Hausmeister durchsagen, haben wir ja selten genug. Insert Moin verändert sich ein bisschen im Jahr 2025. Wir haben eine große Umfrage gemacht. Wir reduzieren ein bisschen die Formate, wollen uns wieder ein bisschen verschlanken und hübsch machen für das nächste Jahr. Und deswegen wird es meine letzte Folge hier sein bei Wer hat den Gürtel? Also ich steige aus dem Format. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wie viele Jahre haben wir das jetzt eigentlich gemacht?
Ich glaube 5, nee.
Ich gucke gerade mal November.
Im sechsten Jahr oder überlegen. So. 2019, also lass mal überlegen. Die erste 19. Folge war im Februar 2019. Krass. Da haben wir noch zwei, glaube ich, Christian und ich alleine gemacht, aber... Ja.
Ich glaube, dann habe ich das gehört und dachte, hey, ich muss da dringend.
Ja, genau. Ich glaube, April 2019, glaube ich, warst du dann dabei. Und
ja,
sehr schön. Also das sind fast sechs Jahre? Fünf Jahre? Fast fünf Jahre.
Auf jeden Fall. Sehr schön. Hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht, aber ich dachte jetzt hier, Dezember ist ein guter Schnitt, das noch mitzunehmen. Und ich werde sicherlich hin und wieder mal als Gast vielleicht vorbeischauen bei eurer Folge. Ihr macht es auf jeden Fall weiter. Ich meine, die Folgen liefen ja eh auch immer schon bei euch im Stream. Sie werden nur nicht mehr bei Insert Moin auftauchen. Also wer den Cast vermisst und jetzt nur von Insert Moin hier zugehört hat, ihr könnt trotzdem weiterhin Christian und Christian zuhören. Bei Insert Moin wird es aber nicht mehr auftauchen. Und wie gesagt, ich bin jetzt das letzte Mal regulär heute dabei. Und je nachdem, wie das Format jetzt weitergeht, ihr seid jetzt auch immer überlegen, ob ihr... Ja, mit Gästen das weitermacht, zu zweit weitermacht oder wie auch immer, das erfahrt ihr dann nächsten Monat. Und wenn ihr wollt, bin ich gerne hin und wieder mal dabei, wenn denn mir Spiele auf der Seele brennen oder wenn wenn die Switch 2 rauskommt und lauter Nintendo-Launch-Titel dabei sind, die ihr nicht spielt, dann bin ich gerne wieder dabei.
Luigi's Mansion, bitte. Wenn Luigi's Mansion, weiß ich nicht, bei welchem Teil sind wir da? 2 rauskommt?
Der vierte müsste, glaube ich, dann kommen. Und natürlich das große, große Metroid. Metroid Prime 4 kommt ja raus für die Switch wahrscheinlich als Launch-Titel. Ja. Und nicht mal Mario Kart 9 kann euch wahrscheinlich hinterm Ofen vorlocken, oder?
Nee.
Also am ehesten könnte mich noch Mario Kart 9 hinterm Ofen. Also das ist noch am ehesten.
Habt ihr denn so ein Videospiel, was so Silvesterabend tauglich ist oder so? Seid ihr da Videospieler oder? Ich bin ja eher der Brettspieler an Silvesterabend.
Also jetzt mit anderen oder was?
Ja. Wie also, mit anderen? Ja, so Couch-Koop oder sowas, ich weiß ja nicht.
Nee. Das ist aber nicht kompatibel zu meinen Silvesterplanungen, weil da gehe ich halt mit Leuten essen und trinken und so und da... Da steht keine Konsole im Restaurant.
Wir nehmen kein Steam Deck mit ins Sterne-Restaurant. Was ist denn bei dir los?
Ja, aber bring mich da nicht auf die falschen Gedanken.
Gut.
Ich liebe mein Steam Deck ja wirklich sehr. Also ich würde ihm sogar einen eigenen Platz am Tisch gönnen.
Das stelle ich mir gerade vor, so mit Lätzchen und so.
Ja, genau. Ja.
Was ist denn Champion geworden, Christian? Magst du uns die Stats
ja, und Facts also das war sehr interessant. Champion ist tatsächlich Stalker 2 Heart of Chernobyl geworden. Freut mich sehr. Interessanterweise, Rise of the Golden Idol kam auf Platz 2 mit 28%. Also Stalker 2 30%. Also es war sehr, 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 sehr knapp. Es war genau eine Stimme, die hier den Unterschied ausgemacht hat. Deswegen Stimmt ab im Forum nochmal der Aufruf, weil jede Stimme zählt. Und Rover, der amtierende Gürtelträger, hat 12% bekommen und der Landwirtschaftssimulator 25-27%, der Microsoft Fly Simulator 7% und dann wird es dann schon sehr, sehr dünn. Ja, herzlichen Glückwunsch nach. Ich glaube, das Studio ist teilweise in Kiew und teilweise, glaube ich, nach Prag ausgewandert aufgrund des russischen Angriffskrieges. Ich glaube, wir wählen natürlich Kiew jetzt als Destination, ja, woher das Studio kommt und brauchen jetzt noch einen Kampfnamen. Wie nennen wir das Ganze denn?
Apropos, ihr könnt euch auch schon mal neue Sachen überlegen für die Kampfnamen im Januar. Stimmt. Wir hatten jetzt ja ein leidiges Jahr, muss ich mal so sagen.
Das war wirklich anstrengend
mit Dinos und Gebäck. Was immer zu finden. Also ohne ChatGPT hätten wir da teilweise Monate gar nichts gehabt. Ein Gebäck mit K, dann nehmen
ja,
wir doch
und bitte,
den Krapfen.
Also schaut auch mal irgendwas, was vielleicht für neue Hörerinnen und Hörer irgendwie einigermaßen verständlich ist, weil so witzig ich das so finde, ich kann mir vorstellen, wenn jemand irgendwie diesen Podcast das erste Mal hört und es geht irgendwie um Marzipan oder Käsekuchen, Capro, Suchus oder weiß ich nicht, die Zange aus Zypern oder sowas oder was es da alles so gibt. Obwohl, nee, das waren jetzt Küchengeräte, ne?
Die Küchengeräte waren ja, also die Kampfnamen waren ja am Anfang Tiere, oder?
Achso, weil ich das hier alphabetisch sortiert habe, okay. Keine Ahnung.
Wieder was
auf jeden Fall irgendwelche Saurier, Laugenbrezel, Lioperodon, ja. Dann wird es, glaube ich, schwierig für neue Leute hier so ein bisschen mitzumachen.
Gut,
und während ich
den Krapfensaurus, oder?
Wie bitte?
Krapfensaurus aus Kiew.
So, Krapfensaurus.
So, herzlichen Glückwunsch an Stalker. Und im Dezember sind aber auch ein paar Sachen erschienen, die durchaus gürtelwürdig sind. Die wollen wir ein bisschen sprechen. Sehr viel ist nicht rausgekommen, aber ein großer Titel, der wahrscheinlich auch bei den Game of the Years, bei vielen Leuten, also beim GOTY, einen großen Stellenwert haben dürfte, ist Indiana Jones und der große Kreis, wie es auf Deutsch heißt. Ein Spiel von Machine Games, die auch die Wolfenstein-Spiele gemacht haben und die Indiana Jones frevlerhaft in die First Person versetzt haben, was manche Leute zu großen Sorgenfalten geführt hat. Ich kam damit eigentlich ganz gut klar. Ich fand es jetzt nicht schlimm, in die Rolle, in den Hut, wirklich in die Fedora von Indiana Jones zu schlüpfen und hatte trotzdem das Gefühl, ich bin Indiana Jones. Aber ich hatte auch Leute und Stimmen gehört, die gesagt haben, das geht für sie gar nicht. War das für euch ein Knackpunkt? Oder war das
Michael Förtsch, also einer meiner allerbesten Freunde, hat daraus ein Riesenthema gemacht. Und sein Argument war immer, dass ja Indiana Jones so eine Figur sei, der man so gerne zusehen würde. Also wie halt was Tollpatschiges passiert und er sich halt mit letzter Kraft irgendwo aus einer Grube wieder hervorkämpft und diese Sachen. Nur das Spiel ist ja so gemacht, dass es zu einer Ego-Perspektive ist, aber dauernd in die Third-Person-Perspektive wechselt.
Bei jeder Cutscene,
also das heißt, es ist irgendwie ein zu 80% First Person, aber irgendwie mit einem beträchtlichen Anteil gewürzt Third Person Perspektive Spiel. Und deswegen tut es eigentlich für mich das Beste aus beiden Welten vereinen. Also du bist tatsächlich Indie und du kannst aber Indie auch zusehen, wie Indie etwas Dummes passiert.
Ja. Für mich ist auch funktioniert. Herr Alt?
Ja, natürlich. Also so, ich hatte da ganz, ganz tolle Spielszenen schon in diesem Spiel. Also so, man muss dazu sagen, ich bin ja jemand, der Schleichspiele hasst und immer irgendwie tollpatschig auf eine Wache schießt oder die wird dann gefunden, wenn ich sie irgendwie mit dem geknüppelt habe oder so. Und das Spiel legt ist darauf an, dass solche Situationen andauernd passieren. Mhm. Und also man schleicht sich im Vatikan in so eine, hier ist so ein Gefängnis, da ist ein Typ gefangen und so. Dann soll man sich da reinschleichen und nach der ersten Ecke werde ich schon gesehen, ich so, okay, shit, jetzt muss ich dir den Spaten rausholen, der da irgendwie in der Ecke steht und mit dem eine überbrezeln. So, okay, jetzt ist wieder Ruhe. Kann wieder schleichen. Ach shit, ich wurde schon wieder gesehen. Zack, die Rohrzange. Bumm. Das macht so Spaß, dieses Kampfsystem in Verbindung mit diesem Schleichspielansatz. Und es ist wirklich, wirklich toll. Also so, ich bin restlos begeistert von diesem Spiel. Ich bin jetzt tief im ersten Kapitel. Ich habe es jetzt noch nicht irgendwie ganz durch, weil ich mir dachte, ich will mir dafür wirklich Zeit nehmen. Und der Dezember war dann jetzt dann doch irgendwie mit Arbeitsstress dann doch so voll, dass ich dachte, ich kann mich da jetzt nicht vollständig drauf konzentrieren. Aber ich liebe dieses Spiel tatsächlich sehr. Es hat nicht nur, also was ich nicht mehr beeindruckend finde, ist, wie das geschafft hat, das, die Systeme so umzusetzen, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist in einem Indiana Jones Film, und zwar in einem ersten, zweiten und dritten Film, also den guten, sondern auch, dass, das habe ich noch nie so gesehen bei anderen Spielen, auch, dass Nebenquests und Hauptquests ineinander, miteinander verschränkt sind. Also man kann die Hauptquests nur spielen und dann rennt man halt rum und dann wäre diese Rom-Mission auch relativ schnell vorbei. Aber wenn du nur eine Nebenquest machst, bekommst du so viel Kontext für Dinge, die in der Hauptquest eigentlich erzählt werden. Also das Spiel heißt ja Indiana Jones und der große Kreis und der große Kreis kommt zum ersten Mal eigentlich in der Nebenquest vor, die du verpassen könntest. Also es würde wahrscheinlich später nochmal erzählt werden, aber das Spiel entblättert sich so schön in seiner Gesamtheit und deswegen muss man das, glaube ich, eigentlich komplett spielen. Man sollte eigentlich jede Mission in diesem Spiel versuchen zu machen. Und das finde ich total geil.
Und ich finde es auch super schön gemacht, also dieses Tagebuch, was Indy dann dabei hat, dieses Scrapbook, wo er alles so reinklebt und da ein Foto macht und so. Es sind ein paar Sachen dabei, die sind ein bisschen zu gamey, finde ich. Also es fühlt sich nicht sehr Indiana Jones an, da so einen Fotomodus drin zu haben, um dann so Fotoquests zu erledigen. Aber irgendwie macht es ja trotzdem Spaß. Also es ist ja trotzdem lustig, dann mit dieser Kamera rumzulaufen. Das ist jetzt nicht so heroisch irgendwie, dann irgendwelche Sachen zu fotografieren, das fühlt sich dann schon sehr nach Videospiel an, finde ich, aber nicht zu schlimm, als dass es jetzt die Immersion bricht, dass Indiana Jones nicht irgendwie trotzdem Fotos macht und sie in sein Fotoalbum klebt, so, um dann halt dann daraus irgendwas zu entschlüsseln. Es hat ja dann trotzdem irgendwas immer mit dem Mysterium zu tun, dass man an den Brunnen irgendwelche Sachen fotografiert, damit man sie dann halt nochmal im Tagebuch miteinander kombinieren und anschauen kann. Natürlich hat man auch so Sammelquests, die dann irgendwie getarnt sind. Also es ist schon ein Videospiel durch und durch, was ich jetzt aber per se nicht schlimm finde. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass manche Leute vielleicht mehr Uncharted selbst ablaufende Spiel erwartet hätten oder sowas in der Art. Aber ein Uncharted will es ja eigentlich gar nicht sein.
Nee, also eigentlich finde ich, will es ja eine, also zumindest in Teilen, wie heißt nochmal dieses Genre, so Prey und
Immersive Sim.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob es ein Immersive Sim wirklich ist, aber es hat so ein paar, also es hat große Züge, finde ich, davon, ja. Und das ist ja Uncharted zum Beispiel überhaupt nicht, ja. Uncharted ist ja ein total lineares, sehr gutes Actionspiel. Und bei Indiana Jones kannst du schon viele Dinge, also man muss schleichen, ich hasse Schleichen auch, aber also an manchen Stellen muss man auch wirklich schleichen, aber es gibt schon auch immer wieder mal Möglichkeiten, dem Schleichen so ein bisschen auszuweichen, auf Action zu setzen oder irgendwie drumherum zu klettern oder solche Sachen zu machen oder sich einfach mal anzugucken, wo man da jetzt eigentlich ist und welche Möglichkeiten man hat. Und ich habe das auch sehr gemocht, aber das hängt natürlich auch ein bisschen nicht nur am Gameplay, sondern mein Gott, ist Indiana Jones geil. Also was ist das für ein geiles Franchise? Also und wie schlimm ist das, dass man da seit 35 Jahren vor sich hingestümpert hat, also auf der Leinwand. Was
Videospiele betrifft. Ja. Ach so,
ja. Ja, nee, was Filme betrifft. Also weder Indiana Jones 4 noch Indiana Jones 5 waren ja jetzt besonders toll, ja. Nee. Und der letzte wirklich gute Indiana Jones Film, der ist 35 Jahre alt. Das war der letzte Kreuzzug und das ist vielleicht der beste Actionfilm der 80er Jahre gewesen. Und dieses Spiel ist nicht nur das beste Indiana-Jones-Spiel seit langer Zeit, sondern es ist auch der beste Indiana-Jones-Film seit langer Zeit, ja? Das ist halt das. Also es sind ja 4 Stunden Zwischensequenzen und sowas. Und wie cool das halt ist, dass du dieses Büro von Indiana Jones siehst, dass du, ich meine, die erste Sache, die du machen musst, ist ja irgendwie so ein Einbrecher war da und du musst gucken, was da verschwunden ist und so. Also wie cool das einfach ist, diese Figur einfach Indiana Jones, das halt einfach so ein Typ ist mit so einem langweiligen Dayjob, der aber dann diese Abenteuer erlebt und der eben nicht so ein Terminator ist, sondern halt auch eben tollpatschig und er ist halt einfach ein fucking Professor. Der ist halt so ein Dozent. Ja, das ist halt kein Actionheld. Also er muss einer sein. So, er wird in diese Rolle gestoßen, aber er ist eigentlich keiner. Und wie cool einfach Indiana Jones ist und wie, also mich hat das richtig glücklich gemacht, dass endlich dieses Franchise einen verdienten Höhepunkt mal wieder bekommen hat nach 35 Jahren. Und es hat mich aber gleichzeitig auch traurig gemacht, dass es so lange gedauert hat. Und ich weiß jetzt nicht, ich hoffe, die Verkaufszahlen sind gut. Ich habe mir das jetzt noch nicht angeguckt. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass zumindest die Qualität stimmt.
Ich finde, deshalb muss ich dir voll recht geben. Ich finde, das ist auch das ist wirklich eine Errungenschaft der Videospiele. Also sowohl LucasArts damals als eben jetzt Machine Games, dass sie Indiana Jones, also beide Studios damals mit Indiana Jones und The Fate of Atlantis und jetzt eben und der große Kreis, beide Studios haben als Videospiel Indiana Jones besser verstanden als die eigentlichen ja. Macher des Films, die 4 und 5 gemacht haben. Weil da saß man noch im Kino ja. und dachte, was soll das denn jetzt? Ja, also Machine Games hat sich so genau angeschaut, was Indiana Jones als Lore ausmacht, was ihn als Charakter ausmacht. Und ich war erst ein bisschen skeptisch, dass Troy Baker, der Synchronsprecher, Indiana Jones spricht und natürlich nicht Harrison Ford selber, also was ich ein bisschen schade fand, aber es ist ja der junge Indy. Also sie haben ihn sehr genau getroffen, finde ich auch, was so die ganze Beleuchtung angeht, die Gesichter und so. Es ist wirklich sehr cool, diesen jungen Harrison Ford da zu sehen. Auch das hat für mich besser funktioniert als jetzt im fünften Film, wo es schon sehr auch nach Videospiel aussah in der Anfangssequenz. Und Troy Baker macht einen tollen Job, aber ich krieg einfach diesen Klang von Troy Baker nicht aus dem Ohr, weil Troy Baker halt so omnipräsent ist in Videospielen und als Synchronsprecher. Und ich finde, er macht es gut. Man vergisst zwischendurch immer wieder, aber dann hat man doch so diese Charakteristik von ihm, die mich so ein bisschen rausreißt. Ich habe es dann auf Deutsch probiert, funktioniert für viele besser. Also bei mir im Discord zum Beispiel haben viele gesagt, sie müssen Indiana Jones einfach auf Deutsch spielen, weil sie halt die Filme als Kind auf Deutsch gesehen haben. Da haben sie da haben sie leider nicht die Originalstimme, die sonst Harrison Ford spricht, verwenden können. Also haben aber dann so einen kleinen Umweg gemacht und haben zumindest die Synchronstimme genommen, die auch den quasi jungen Harrison Ford als Han Solo gesprochen haben im Solo-Film. Also im Han Solo-Solo-Film. Ihr wisst, was ich meine. und haben den da quasi einen Bezug hergestellt, was ich eine ganz nette Idee finde. Aber das wäre so der einzige Punkt für mich, wo ich dann immer denke, okay, das ist halt nicht 100% Indiana Jones. Also es ist nur 90% und nicht 100%. Wenn da jetzt noch die Harrison Ford-Stimme drin wäre, da wäre ich sogar mit einverstanden gewesen, da vielleicht mit AI die Stimme von Troy Baker so ein bisschen mehr Richtung Harrison Ford zu trimmen. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so denke oder mir nur wünsche, aber das hätte noch das Sahnetrüpfelchen sein können, finde ich. Habt ihr Deutsch oder Englisch gespielt?
Ich habe Deutsch gespielt.
Ich auch. Ich weiß gar nicht, wieso, aber ich habe es auf Deutsch gespielt. Und deswegen ist diese Diskussion auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen.
Ja. Und war das nicht ein Problem? Also ich kann Indiana Jones immer nicht auf Deutsch gucken, weil ich das so absurd finde, dass die dann gegen Nazis kämpfen, reden und dann immer diese Kommunikationsprobleme mit den Deutschen haben und dann aber alle Deutsch reden. Das verstehe ich. Da komme ich immer voll raus bei Filmen.
Nee, ich habe mir nie drüber Gedanken gemacht. Also wirklich nicht.
Ein großer Kritikpunkt bei vielen Leuten ist noch, dass die Gegner so dermaßen dumm sind, was man natürlich einerseits damit erklären kann, das sind ja hauptsächlich Nazis und Nazis sind natürlich auch bescheuert, aber viele, also gerade auch bei manchen Reviews oder so habe ich gelesen, dass halt das ein großer Knackpunkt vom Spiel ist, dass die so dermaßen blöd sind, dass man halt zwei Wachen stehen nebeneinander, man schubst eine vom Geländer runter und die andere reagiert nicht. Habt ihr das irgendwie wahrgenommen? War das ein Störfaktor bei euch, wie die Gegner-KI agiert?
Ja, die sind schon blöd.
Aber man ist selber auch blöd.
Ja, genau. Man ist selber auch blöd.
Das ist Waffengleichheit. Man selber ist zu dumm zum Schleichen. Die sind zu dumm, um alles zu tun. Und da, ja.
Also nicht. Ich finde es auch bei dem Spiel nicht so störend, weil das ist für mich kein Shooter wie Wolfenstein, wo ich eine starke Gegner-KI erwarte, um den Spielspaß rauszuholen. Geht mir genauso. Fand ich da vertretbar. Gut, gibt's noch was zu sagen zu Indiana Jones, außer dass es wahrscheinlich der sehr sichere Gürtelkandidat für diesen Monat ist. Also unsere Stimme hat's wahrscheinlich alle drei.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Gibt's denn was dem Spiel Konkurrenz macht diesen Monat? Habt ihr noch was gespielt?
Nee, ich tatsächlich nicht.
Ja, das ist jetzt eine Premiere. In der letzten Folge von Manus Beisern in diesem Podcast Manu hat ja immer am meisten gespielt. So, ist ja auch irgendwie klar. Aber ich habe diesen Monat tatsächlich mehr gespielt als ihr alle zusammen.
Und das ist der Hauptgrund, warum ich aufhöre. Ich kann diese Schmach nicht ertragen.
Ich habe nämlich Path of Exile 2 gespielt. Natürlich habe ich Path of Exile 2 gespielt. Und ich kann nur sagen, ihr habt da was verpasst. Es ist so geil. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich geil.
Wie arg anders ist es denn als der erste und wie arg anders ist es denn zu Diablo 4? Das wären so die Fragen.
Beides schon echt anders. Also es ist so anders sogar, dass es in der Path of Exile Community, bei der ich ja nie Teil war, auch echt viele Stimmen gibt, die sagen, das ist nicht mehr mein Path of Exile, es ist zu anders, was ich ja erstmal eine richtig gute Sache finde, so an sich. Was vor allen Dingen mit dem Bewegungssystem zusammenhängt. Also es ist so, dass Path of Exile 2 sich viel langsamer spielt als der erste Teil. Also man rennt dann so rum und man hat einen großen Fokus aufs Dodgen jetzt gelegt. Also die Gegner schießen zum Beispiel mit so Energiekugeln auf dich und es kommt dir so vor, als wärst du ein bisschen in Doom. Weißt du, wo du so jedem Projektil so ein bisschen ausweichen kannst. Und allein das macht es schon so unterschiedlich zu Diablo 4 und Path of Exile 1, dass es wirklich ein ganz anderes Spielgefühl ist.
Cool. Aber es ist ja auch gut so, oder? Ich meine,
es ist richtig
gibt so viele so. Diablo-Klone, die sich immer alle gleich anfühlen. Es ist ja sinnvoll, da mal in eine andere Richtung zu gehen.
Total.
Ich habe ja sogar gehört, dass Path of Exile 1 ja nicht weg ist. Es wird ja weiterentwickelt. Also genau. Die werden jetzt ja quasi parallel beide Spiele haben, sodass man da auch nicht, wenn man wird nicht vergrätzt, sondern man kann trotzdem an 1 weiterspielen.
Nee, genau. Also es macht ganz, ganz viele Dinge richtig. Also dieses Movement-System, sage ich jetzt mal, also der Kern-Gameplay-Loop ist wirklich unterschiedlich. Ich spiele halt auch eine Klasse, ich bin ein Mercenary, der mit so einer automatischen, keine Ahnung, ich hätte es fast Schrotflinte gesagt, aber es ist eher so ein, so ein Bogen, rumläuft und auf alles schießt, was nicht mehr drei auf dem Baum ist. Und das macht halt echt auch dann einfach Spaß zusammen mit diesem Movement. Und ich bin jetzt an der Stelle, wo ich denke, geil. Also wie gesagt, das ist gleiches Problem wie eben. Kurz vorm Weihnachtsurlaub dachte ich, okay, wenn ich jetzt zurückkomme, kann ich mich entweder vergraben in Path of Exile oder in Indiana Jones, weil das ist ein Spiel, wo ich jetzt wirklich den dass ich wirklich mal entkorken will und mir wirklich mal genüsslich zu Gemüte führen will. ja, das wird jetzt kredenzt über die Feiertage hier, solange ich noch Urlaub habe. Und dann wird der Passivbaum mal so richtig, der glüht dann bei mir wie ein Weihnachtsbaum, sag ich mal. Das hat ja dieses insane Talentsystem, wo du einfach...
Aber auch das haben sie deutlich verschlankt im Vergleich zum ersten. Ja, oder? Der ist ja Meme.
Ja, es ist immer noch 5000 Sachen oder so, die du machen kannst.
Also und es ist deutlich schwerer, oder? Habe ich?
Ja,
es ist schwer. So soulsick, oder?
Es ist, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon, ich glaube, das kommt auch durch das Movement. Also so, es ist jetzt nicht mehr, dass du einfach irgendwo reinläufst und 1, 2, 3, 4 gedrückt hältst und hoffst, dass irgendwie hier was passiert, sondern du musst dich wirklich bewegen. Du musst den Gegnern aus dem Weg gehen, sonst wirst du umgebracht.
Okay. Also spielt sich nicht so auf Autopilot wie Diablo im normalen Schwierigkeitsgrad.
Genau.
Ja, ich habe irgendwie auch Bock drauf, aber irgendwie auch Angst davor. Ich weiß auch nicht. Also ich habe jetzt.
Nee, das lohnt sich. Mach.
Ist Early Access Start, muss man noch dazu sagen, aber Kampfgewicht auf jeden Fall vorhanden, auch wenn noch nicht alle Inhalte drin sind. Also da wird jetzt ja innerhalb der Early Access Phase, die jetzt ja dann was kostet, die bezahlt man ja quasi und dann wird es ja irgendwann Free-to-Play, wie der erste Teil auch, wenn das dann quasi abgeschlossen ist, dann sind auch weitere Klassen dabei und Endgame-Content und so Kram.
Ja.
Aber ist ganz klar schon Kampfgewicht, oder?
Genau, also so, es hat halt, im Endspiel sind 6 Teile, glaube ich, drin, also 6 Kapitel. Und hier sind jetzt nur 3 drin und die anderen 6 wiederholen sich dann auf einer höheren Schwierigkeit, was total okay ist. Das ist schon jetzt richtig, richtig gut.
Mhm. Gut, apropos Free-to-Play, Marvel Rivals kam noch raus im Dezember, ist ein Angriff auf Overwatch. Ich habe selber nicht gespielt, ich habe es aber so ein bisschen beobachtet und zugeschaut. Meine Söhne sind gerade über Weihnachten wieder zu Hause und die haben auf der Gamescom sich das schon angeschaut gehabt und waren da sehr begeistert von, ist jetzt an den Start gegangen. Marvel Rivals Free-to-Play von, ich glaube, Nexon oder sowas. Und es wirklich, das sieht aus wie Overwatch, es spielt sich wie Overwatch, es hat die gleichen Modi wie Overwatch, also ein sehr, sehr frontaler Angriff. Und natürlich auch mit einer sehr, sehr starken Lizenz. Also die ganzen Marvel-Helden, wie man sie kennt, sind als eigene Interpretation dann natürlich auch auf einmal in so einem Modus, wo die halt alle gegeneinander kämpfen. Es sind unfassbar viele Helden dabei. Also du hast vom Start weg, ohne dass du irgendwas bezahlen musst, ohne dass du irgendwelche Battle Passes brauchst, 30 unterschiedliche Figuren, die du direkt spielen kannst, wenn du es runterlädst, was ich einen sehr bolden Move finde, also dass die nicht dann irgendwie damit locken, ja, nee, wenn du Iron Man spielen willst, dann musst du erst irgendwie hier grinden, finde ich erstaunlich. Ich frage mich, wie da das Monetarisierungssystem dann laufen soll. Also bisher ist es alles über Kostüme. Wenn du dann halt, keine Ahnung, Groot oder Rocket aus den Filmen haben willst mit ihren charakteristischen Looks, dann kannst du natürlich halt irgendwelche Packs kaufen, damit sie aussehen wie in deinem Lieblingscomic, aussehen wie in deinem Lieblingsfilm, wie auch immer, MCU-Skins und so weiter. Finde ich erstaunlich, dass das allein sich darüber zu finanzieren scheint. Weiß nicht, ob sich's schon tut, ob sie da die Ausdauer haben, aber es schlägt ein wie eine Bombe. Also das hat unfassbare Aufrufzahlen jetzt schon gehabt für so ein noch one more Multiplayer-Shooter. Aber klar, die Lizenz zieht. Und dadurch, dass es eben so große, viele Inhalte bietet für ein Free-to-Play-Spiel, scheint sich das wohl auch ganz gut zu etablieren. Ich gehe mal davon aus, dass wir das auch nächstes Jahr noch viel von hören werden und dass es nicht nur so eine Eintagsfliege ist. Und meine Söhne sind auch spielerisch angetan. Also der Jüngere von den beiden, der 19-Jährige, der ist sehr drin in der Overwatch-Welt und da gab es ja auch von der Community sehr starke Kritik, weil Overwatch 2 nicht so richtig ein großer Wurf war, war ja dann auch irgendwann Free-to-Play und bestimmte Helden sind dann immer erst hinter dem Battle Pass, aber ist ja nicht so die große Veränderung gewesen zum ersten. Das war eigentlich eher so ein 1,5-Update. Und Marvel Rivals bringt da wohl ein bisschen frischen Wind rein, auch wenn sich viele Klassen wohl sehr gleich spielen. Und wenn man Overwatch schon mal gespielt hat, kann man blind Marvel Rivals spielen. Du musst eigentlich nur wissen, welcher Held ist der Äquivalent zu den Overwatch-Helden und dann wirst du den da auch finden. Aber bin gespannt, wie da die Schlacht weitergeht.
Ja, es ist hier schon installiert. Ich habe nämlich aus genau denselben Gründen, die du gerade aufgezählt hast, total Bock auf dieses Spiel. Overwatch 2, übrigens hier kleiner Buchtipp, habt ihr bestimmt bei Insert Moin auch besprochen.
Play noch nicht, nice. Aber liegt hier neben mir.
Ja. das neue Buch über Blizzard, da geht's auch
Jason Schreier.
Foundation Schreier, genau. Da geht's auch darum, warum Overwatch 2 so gescheitert ist und mein Gott, was für ein Management-Fuck-up, dieses Spiel in den Sand zu setzen. Ja, also so.
Nach der Vorlage,
ja. Nach der Vorlage. Das musst du auch erstmal schaffen. Gut, da ist auch Blizzard selbst schuld. Die haben so einen Kontrollzwang, wo sie dann über alles, jedes Marketing. Weg, ne?
Ja. Ah, ja. Scheint so.
Hallo, ich bin noch da. Ich rede einfach mal und warte, bis ich wieder da bin.
So, Minute 28. So.
The Lost Connection. So, Reconnected steht hier.
Ja, da bist du wieder.
Ah, sorry.
Sag nochmal mit dem Insatz von Jason Schreier.
Von Jason Schreier. Also was für ein Managementfehler. Das war auch ein Team, das einfach komplett die Kontrolle behalten wollte, denn zu dem Zeitpunkt aber schon so Angst hatte vor Bobby Kotick, dass sie da alles selbst machen wollten, weil sie wussten, der holt uns dieses Spiel weg sonst. Der nimmt uns dieses Spiel weg sonst. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich toll, das Buch. Und deswegen habe ich total Lust, jetzt Marvel Rivals mir anzuschauen, weil das ist einfach ein Elfer, der auf dem Punkt liegt. Den kann man einfach reinmachen.
Ja. Aber dass du dich für Multiplayer auf einmal interessierst, dass ich das noch erleben darf.
Ich habe ja auch eine aktive Rocket League-Karriere hinter mir. Manche Sachen habe ich ja schon gespielt.
Ja. Wenn ich mich für Multiplayer interessiere, dann gefriert wirklich die Hölle.
Dann komme ich wieder in den Cast.
Dann reden wir über einen wirklichen Umbruch, aber.
Ja. Sehr schön. Es wäre höchstens noch ein Spiel für uns dabei gewesen, Christian Schiffer, nämlich Flint, The Treasure of Oblivion. War ich aber dann irgendwie auch nicht so richtig heiß drauf, nachdem die Kritiken so mittel waren. Es ist ein, glaube ich, ganz okayes, solides Rundenstrategiespiel mit Piraten-Setting. Aber ich bin jetzt nicht der größte Piraten-Fan und in den Tests war das so, ja, kann man spielen, wenn man pure Langeweile hat, aber sonst muss man das
genau auch nicht spielen. Genau so ist es bei mir auch angekommen. Schade, weil ich mag Piraten, aber gut.
Und dann habe ich natürlich die große Erwartungshaltung in den Straßenmeisterei Simulator 2 gehegt, weil der erste ja auch so bekannt und durch die Decke ging. Der ist rausgekommen, also wenn das euer Game des Monats ist. Und ich würde mir jetzt zum Abschluss noch wünschen, Christian Schiffer, dass du alle Spiele, die in dieser Liste sind, weil da sind wieder so schöne, lange Namen dabei. Das wäre so mein Abschiedsgeschenk, finde ich, dass du einmal sagst, was alles auf der Liste ist.
Ja, eigentlich würde ich ja gerne die Spiele vorlesen, die dieses Jahr den Gürtel errungen haben, damit wir so ein bisschen in den Jahresgürtel überleiten können. Aber für dich mache ich den Gefallen. Also, ich tue nur die komplizierten Namen vorlesen, ja? Ja,
genau, das reicht, ja.
Phantasia Neo Dimension, Dogman Mission Impossible, also nicht Impossible, sondern das ist irgendwie ein Wortspiel, verstehe ich nicht.
Wegen Kotes. Oh Gott,
was ist das? Might Morphin Power Rangers Ritas Rewind. Also wirklich, wie kann man einen Titel machen mit das sind 6 Wörter und ein Doppelpunkt. Also wirklich.
Für dich, nur für den Gürtel.
Skydance Behemoth, Bridge Constructor Studio. Okay, aber sonst ist nichts Kompliziertes mehr. Es ist überhaupt gar kein Problem.
Und das Wortspiel ist doch schön. Mission Impossible. Weil das
das ist schön zu lesen, aber es ist nicht schön auszusprechen.
Aber Mighty Morphin Power Rangers Ritas Rewind ist doch ein großartiger Name. Das ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht so schlecht für Leute, die Brawler mögen. Das ist so ein Pixel von links nach rechts, so Double Dragon Style, mit jetzt halt den Power Rangers. Das ist von den Leuten, die auch das Turtle-Spiel gemacht haben.
Also ich glaube diese Brawler kommen ein bisschen wieder, weil es kommt ja auch ein neues Double Dragon raus, ne?
Ja, die sind, glaube ich, nie weg. Also seit
ich weiß nicht, ich habe da mal vor ein paar Jahren gesucht und da gab es dann nicht so viel. Aber so, dann kam ja Streets of Rage 4 und so und dann kam dieses Asterix und Obelix-Ding und keine Ahnung was. Und ich habe so das Gefühl, und vor allem kam das Turtles. Kam dieser Turtles-Brawler, der auch, glaube ich, auch mal, ich weiß gar nicht, ob der sogar einen Gürtel errungen hat bei uns mal.
Ich glaube auch.
Ich glaube schon. Ich schau jetzt mal, weil das will ich jetzt wissen.
Ja, aber dann haben die Mighty Morphin
Power Rangers im Juni 2022.
Dann haben die ja gar keine schlechten Chancen. Also wenn die Fans der Turtles jetzt auch noch auf Power Rangers stehen, dann könnte es vielleicht eng werden für Indiana Jones.
Ja, aber ich glaube, die auf Power Rangers stehen, die stehen auch auf Indiana Jones, behaupte ich.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist alles 80er.
Wer steht nicht auf Indiana Jones?
Und dann entscheidet man sich halt doch für Indiana Jones, weißt du.
Gut.
Genau.
Dann wird es spannend für den Jahresgürtel, genau.
Genau, da ist es ja so, dass ja ein Gürtelträger ja noch fehlt, nämlich der vom Dezember. Deswegen würde ich die Abstimmung über den Dezembergürtel ein bisschen verkürzen. Also die wird jetzt, weiß ich nicht, eine Woche, 10 Tage sein. Und dann, wir machen dann keine Extra-Folge mehr, würde ich eine weitere, sobald dieser Dezembergürtelträger feststellt, werde ich eine weitere Abstimmung machen. Nämlich den Jahresgürtel und das Namensschema für Gürtelträger. Und ich lese jetzt einfach mal so ein bisschen die Namen vor, weil ich war auch ein bisschen überrascht, was alles Gürtel gewonnen hat in diesem Jahr. Also Januar 2024, Prince of Persia, The Lost Crown, das sich ja leider katastrophal verkauft hat, was man so hört. Schade, gutes Spiel.
Studio geschlossen, leider kein zweiter Teil.
Genau, dann Helldivers 2. Kann ich wenig zu sagen.
Großartig.
War großartig, okay. den akzeptiere ich. Dann März 2024, We Are Football 2024. Stimmt, ein weiterer Geniestreich von Gerhard Köhler. Dann Manor Lords, dem wir das Kampfgewicht zugesprochen haben, im April 2024. Und dann kam, das war der Seriensieger dieses Jahr, Cozy Space Survivors, 40%, 32%, 27%. Bis es dann geschlagen worden ist im August 2024 von Tactical Breach Wizards mit 25% nur und dann UFO 50 einen Monat später 23%. Also mit 23% hatte sich das dann in den Gürtel geholt. Und dann kam Drova. Drova hätte ich ja ehrlich gesagt fast noch mehr zugetraut. Mhm. Also, weil das war schon, für mich war das ein Highlight dieses Jahr. Drova eben im Oktober und im November, wissen wir alle, Stalker 2, Heart of Chernobyl. Das heißt, wir haben dieses Jahr eigentlich kaum Gürtel gehabt, also sozusagen, es gab nur Cozy Space Invaders, das sein Gürtel zweimal verteidigt hat gleich dafür, aber sonst gab es keine einzige Gürtelverteidigung, so wie ich das hier sehe. Auch interessant.
Ja, und dann ausgerechnet der Cozy Space Survivor, sehr schön. Der tritt jetzt an, ihr habt natürlich die Wahl, welches dieser Spiele dann nach der Dezemberwahl den Jahresgürtel holt. Und natürlich brauchen wir dann auch noch ein Voting für den Gürtel der Herzen, für die Spiele, die wir vergessen haben. Das muss ja dann auch noch passieren.
Stimmt, das Voting brauchen wir auch.
Also, ihr habt viel zu tun, viel zu voten. Und wünsche ich euch sehr viel Spaß dabei. Im Januar, wie gesagt, gibt es dann eine Folge mit euch beiden, mit dem Gewinner natürlich, also wahrscheinlich mit Indiana Jones, dann mit dem Jahresgewinner und eure Vorschläge natürlich im Forum. Da gibt es sicherlich schon einen Thread, bin ich mir fast sicher, dass es da schon gesammelte Unterlagen gibt, welche Titel ich wo ich mich strafbar gemacht habe, Titel nicht zu erwähnen. Da sind auch immer noch ein paar Indie-Perlen dabei. Also auch da könnt ihr fleißig voten auf community.wasted.de. Und dann bedanke ich mich bei der Community. War immer sehr schön, auch ins Forum bei euch zu gucken. Bei uns im Discord natürlich auch. Ich wünsche euch beiden weiterhin viel Spaß mit dem Gürtel, auf dass wir uns bald mal wiederhören. Wir werden ja nicht den Kontakt verlieren, auf jeden Fall. Und dann, ja, frohes neues Jahr natürlich an alle, an euch da draußen und an euch beide. Und viel Spaß mit 2025 mit dem Gürtel. Macht's gut.
Dann.
Vielen, vielen Dank, Manu.